NDR Info. Themen des Tages.
Noch ein paar harte Tage stehen vor uns, so fasst Niedersachsens Innenministerin Behrens die Hochwasserlage zusammen. Zwei Dinge sind es, die heute Sorge bereiten. Der Dauerregen, der die Pegelstände an vielen Orten wieder steigen lässt, und der Druck auf schon durchnässte Deiche. Das Wasser ist auch heute das Thema des Tages. Ich bin Markus Schubert. Guten Tag. Ob Israel sich mit dem Schlag im Libanon gegen den Hamas-Vize einen Zwei-Fronten-Krieg einhandelt und wie der Sorgerechtsstreit um die Kinder der Hamburger Unternehmerfamilie Block eskaliert ist, beleuchten unsere Reporter danach. Im Weser-Ems-Gebiet, in Hitzacker an der Elbe, entlang der Hunte, an einigen Stellen hat sich die Hochwasserlage in Niedersachsen heute spürbar verschärft. Anhaltender Regen sorgt dafür. Die Prognose holen wir uns gleich ab. Schon seit 10 Tagen hält das Hochwasser Anwohner und Helfer in Atem. Noch aber geht den vielen die Luft nicht aus, auch weil viele den Helfern helfen. Ein Feuerwehrkommandant in Diepholz hat sich heute so bedankt. Was uns von euch an Respekt, Unterstützung und Warmherzigkeit entgegengebracht wurde, habe ich so in meinen über 30 Jahren Feuerwehr- und Katastrophenschutz noch nicht erlebt. Bastian Brandau fasst den Tag zusammen.
Ein paar trockene Tage hatten etwas Entspannung bedeutet für die Flusspegel in den Hochwassergebieten. Jetzt aber hat es auch in weiten Teilen Niedersachsens wieder starken Regen gegeben, teilweise Dauerregen. Niederschläge, die im Nordwesten Niedersachsens derzeit auf überflutete oder gesättigte Flächen fallen. Das Wasser fließt dann direkt in überfüllte Gräben und weiter in die Flüsse. Von denen führen einige nach wie vor großes Hochwasser. Durch den Regen der vergangenen Stunden werden Pegel von Aller, Leine, Weser und anderen Flüssen jetzt wieder steigen, sagt Anne Rickmeier, Direktorin des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten und Naturschutz.
Die Scheitelwerte werden nach aktuellen Vorhersageberechnungen der Hochwasservorhersagezentrale aber nicht so hoch ausfallen wie die zuvorigen Scheitelwerte der letzten Tage. Das gilt aber ausdrücklich nicht für die Hunte und die Hase. An beiden Gewässern können noch höhere Scheitelwerte als bisher erreicht werden. Das bedeutet also in keinster Weise eine Entspannung, sondern eine kritische, sich verschärfende Lage in den beiden Gebieten. Also insbesondere an der Hunte, vor allem im Bereich Oldenburg, aber auch an der Hase am Zusammenfluss mit der Ems, die auch einen hohen Wasserstand aufweist.
Hier im norddeutschen Flachland hat sich das Hochwasser langsamer aufgebaut, fließt aber auch langsamer ab. Bei Oldenburg half die Bundespolizei, einen Deich zu stabilisieren. Landwirte sollen sich darauf vorbereiten, ihre Tiere an sichere Orte zu bringen. Die trockenen Tage hätten den Einsatzkräften immerhin auch Zeit gelassen, Vorkehrungen gegen höhere Wasserstände zu treffen, sagt Landesbranddirektor Dieter Rohrberg.
Dort wurden zum Beispiel auch mobile Hochwasserschutzsysteme verbaut und Sandsackbarrieren oder mit Big Bags Barrieren aufgebaut, sodass wir jetzt uns schwerpunktmäßig darauf konzentrieren können, die eingeleiteten Maßnahmen permanent zu kontrollieren, danach zu arbeiten, wo es zu Durchsickerungen, Durchfeuchtungen kommt oder da, wo tatsächlich Deichanlagen in geringerem Ausmaß oder auch teilweise drohen, stärker betroffen zu sein, nacharbeiten zu können.
Ministerpräsident Stefan Weil bittet die Arbeitgeber, ihre Angestellten, die sich etwa bei der Feuerwehr engagieren, auch weiter von der Arbeit freizustellen.
Diese Lage ist noch nicht vorbei. Wir hoffen sehr, dass die angekündigte allmähliche Verbesserung des Wetters dann in Niedersachsen auch endlich mal ein paar Tage gibt, wo das Wasser wirklich mal abfließen kann. Denn das ist der eigentliche Grund für die jetzt bestehende Gefahr, ja, dadurch, dass diese riesigen Wassermassen schon ziemlich lange jetzt auf den Deichen drauf liegen, werden die natürlich immer mürber. Und da muss man höllisch aufpassen. Das geschieht derzeit aber, und wie ich finde, ausgesprochen professionell.
Der Deutsche Wetterdienst verlängerte heute seine Wetterwarnung wegen Dauerregens für die deutschen Mittelgebirge. Starke Regenfälle haben auch in anderen Teilen Deutschlands zu Hochwasser geführt oder Hochwasserlagen verschärft. Der Landkreis Mansfeld-Südharz hat den Katastrophenfall ausgerufen, nachdem der Stausee Kelbra an Weihnachten vollgelaufen war. Das ablaufende Wasser sorgt nach wie vor für Hochwasser an der Helme. Steigende Wasserpegel werden auch aus Bayern gemeldet, insbesondere aus dem Norden und Osten. Mehrere Pegelstände in Ober- und Unterfranken haben die Meldestufe 3 überschritten. An der Ostsee bei Lübeck sorgten Sturmböen und heftige Niederschläge für Überschwemmungen.
Und über die Aussichten für Niedersachsen in den kommenden Tagen habe ich mit dem Meteorologen Stefan Laps im ARD-Wetterkompetenzzentrum gesprochen. Wo wird es in den kommenden Stunden regnen und welche Einzugsgebiete von Flüssen wird das also weiter bewässern?
Ja, also es wird in den nächsten Stunden auf jeden Fall noch recht verbreitet weiter regnen. Es sind immer wieder Schauer unterwegs. Bis morgen Abend kommen vor allem zwischen Rostock und Rügen nochmal so 10 bis 20 Liter pro Quadratmeter zusammen. Am meisten in Rügen. Auch in Südniedersachsen, also so Richtung Solling und Göttingerland. Auch dort werden es 10 bis 20 werden. Ansonsten, je nachdem, wie die Schauerstraßen durchziehen, zwischen 3 und 10 Liter. Am wenigsten passiert im Nordseeumfeld. Am meisten betroffen natürlich die Flüsse, alles rund um die Aller, Leine, Hase, Hunte, Weser und Oker. Also dort müssen wir eben weiterhin mit steigenden Wasserständen rechnen, eben mit Überschwemmungen und mit sehr, sehr starkem Hochwasser.
Wann endet absehbar der Dauerregen?
Das Ganze wird auf jeden Fall im Laufe des morgigen Tages langsam aufhören. Wir haben morgen mal wirklich eine kurze Pause. Es gibt dann nur noch einzelne Schauer. Aber wir müssen noch mal kurz auf den Freitag schauen. Da zieht nämlich noch mal ein Tiefausläufer über uns hinweg. Noch einmal verbreitet 5 bis 15 Liter pro Quadratmeter drin, insbesondere in weiten Teilen Niedersachsens. Es kann sein, dass ein Teil davon als Schnee fällt. Denn von Nordosten her, da setzt sich deutlich kältere Luft durch. Und das bedeutet vor allen Dingen so in den, also im nördlichen Niedersachsen Richtung Hamburg, Richtung südliches Mecklenburg-Vorpommern. Die Lage ist noch nicht hundertprozentig sicher, wo genau die Grenze liegen wird. Aber dort werden wir sogar wahrscheinlich 5 bis 10, lokal 15 Zentimeter Schnee zu sehen bekommen. Also ganz, ganz anderes Wetter als das, was wir jetzt haben. Da haben wir also auf jeden Fall noch ein bisschen was vor uns wettermäßig in dieser Woche.
Und der Unterschied zwischen Schnee und Regen und der Verkraftbarkeit, der interessiert mich noch einmal. Was wäre jetzt anders gewesen in den letzten Tagen, wenn eben Luft und Böden ein paar Grad winterlicher, kälter wären, kämen wir mit Schneemengen im Umfang dieser Regenmengen und dann späterem Tauwetter besser zurecht als mit den Regenmassen?
Wahrscheinlich auch nicht. Das Problem ist eben, die Böden, die sind dermaßen gesättigt und nass, also die können eigentlich nichts mehr aufnehmen. Und man hätte natürlich den Vorteil, wenn das Ganze als Schnee runtergekommen wäre, dann würden jetzt verbreitet über dem Land so 20, 30, 40 Zentimeter Schnee liegen. Die würden dann erstmal liegen, aber spätestens wenn dann das Tauwetter einsetzen würde, hätten wir wahrscheinlich eine vergleichbare Problematik.
Und jetzt noch einmal auf die kommenden Tage in den Flutgebieten und Überschwemmungsgebieten geblickt. Wann bessert sich die Lage dann?
Da werden wir tatsächlich noch eine Menge Geduld brauchen. Es ist vorerst leider keineswegs Beruhigung in Sicht. Wir werden weiterhin mit Hochwasser rechnen müssen. Auch wenn die Niederschläge insgesamt seltener werden und vor allen Dingen ab Freitag und ab dem Wochenende deutlich kältere Luft bei uns sich bemerkbar machen wird, werden wir es mit steigenden oder stagnierenden Flusspegeln weiterhin zu tun haben. Das Problem sind nämlich die Zuflüsse. Beispielsweise Fulda und Werra, die bauen gerade schon wieder eine neue Hochwasserwelle auf und die wird erst Mitte nächster Woche Niedersachsen erreichen. Erst dann ist bei uns in Niedersachsen der Höhepunkt. Danach, also erst Ende kommender Woche, wird in Sachen Pegeln und Hochwasser so langsam, aber auch wirklich gemächlich Beruhigung einkehren.
ARD-Meteorologe Stefan Laps. Nach der Tagesschau sehen Sie im NDR-Fernsehen und hören Sie auf NDR-Info zum Hochwasser ein NDR-Info-Extra mit Reportagen und einem Interview mit Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil. Seit dem Überfall der Hamas, spätestens aber seit dem israelischen Krieg in Gaza gegen die Terrororganisation, gibt es die Sorge, dass die ganze Region in den Krieg gezogen wird oder konkreter, dass etwa die Hisbollah im Libanon mit der Rückendeckung des Iran eine zweite Front gegen Israel eröffnet. Die gezielte Tötung des Hamas-Vizes al-Aruri in Beirut samt einiger Begleiter zwingt nun die Hisbollah, Farbe zu bekennen. Julio Segador in Tel Aviv, womit rechnet die israelische Regierung, dass die Hisbollah dennoch nicht in den Krieg ziehen will und wird, vielleicht auch, weil es unmittelbar nach dem Angriff der Hamas sonst schon geschehen wäre, als die israelische Armee noch über der Antwort brütete?
Also wir haben keine offiziellen Mitteilungen, was jetzt genau die israelische Regierung mit Blick auf den Norden kalkuliert. Wir haben eine Aussage vom Verteidigungsminister Gallant, der eben gesagt hat, Israel beginnt jetzt mit den notwendigen Vorbereitungen in dieser Angelegenheit. Das klingt sehr, sehr kryptisch. Hier in den Medien wird heftig darüber diskutiert. Experten glauben nicht, dass die Hisbollah als Kriegspartei sich stärker einbringen wird in diesen Konflikt und damit der Krieg natürlich weiter eskaliert, als wahrscheinlich gilt. und da gebe ich jetzt wieder, was sehr viele Experten hier heute diskutiert haben, dass möglicherweise nun als Vergeltung für eine mögliche israelische Tatbeteiligung jüdische Einrichtungen weltweit zur Zielscheibe werden könnten. Also das ist ein Szenario, das hier diskutiert wird. Sie haben es eingangs gesagt, die Hisbollah hätte schon stärker einsteigen können in diesen Krieg. Sie hat es bisher nicht getan und deshalb geht man davon aus, dass auch dieser Anschlag auf einen Hamas-Funktionär, es ist ja kein Funktionär der Hisbollah gewesen, dass das eben nicht Grund genug ist, dass hier die Hisbollah dann auch stärker einsteigt.
Oder könnte diese neue Entwicklung die Palästinenser im Westjordanland aufwiegeln? Auch darauf schauen wir ja seit Wochen mit Argusaugen.
Das ist sicherlich auch ein mögliches Szenario. Wir haben ja im Westjordanland eigentlich in den vergangenen Tagen und Wochen jeden Tag Tote. Das wird in der Berichterstattung oft gar nicht so wiedergegeben, weil es eben nicht so im Fokus steht wie der Gazastreifen oder jetzt auch der Norden. Aber es ist ein permanenter Unruheherd und mit vielen Opfern, immer wieder auch israelischen Opfern, Soldaten, die angegriffen werden. Das ist ein Szenario, aber natürlich auch eine weitere Front, die möglich ist und die auch immer wieder im Blick vor allem der israelischen Militär sind. Das ist die arabische Bevölkerung hier in Israel, die ja auch bei vergangenen Konflikten, etwa 2021, dann hier wirklich große Schwierigkeiten gemacht hat und immer wieder mit Anschlägen von sich reden gemacht hat. Also auch hier gibt es ein Potenzial, das die Israelis natürlich sehr in den Blick nehmen.
Hat Israel sich eigentlich zu dem Angriff auf Al-Aruri inzwischen bekannt? Die Bilder vom Gebäude in Beirut ähneln ja zumindest den Aufnahmen, die die israelische Armee zum Beispiel von Angriffen auf Hamas-Kommandozentralen im Gazastreifen veröffentlicht hat.
Nein, Israel bekennt sich bei solchen Anschlägen oder solchen Aktionen, nennen wir es einfach mal ganz neutral, eigentlich nicht dazu, möglicherweise erst Jahre später. Wir hatten jetzt vor kurzem eine Aussage vom ehemaligen Premierminister Bennett, der sich zu einer Aktion geäußert hat, dass Israel da tatbeteiligt war und die lag schon Jahre zurück. Aber das ist eher die Ausnahme. Was hier speziell jetzt bei dieser Aktion auffällig war, ist, dass Vertreter Israels, und zwar war das ein Sicherheitsberater, gesagt hat, dass der Angriff ausschließlich der Hamas gegolten hat und nicht der Hisbollah. Und dass jemand aus der Nähe der Regierung so einen Satz sagt, das zeigt schon, dass man hier schon darauf Wert legen möchte, dass eben nicht die Hisbollah mit hineingezogen wird. Also das Ganze galt der Hamas und nicht der Hisbollah.
Die Tötung des Hamas-Vizes, die Hisbollah, die wieder Farbe bekennen muss, der fortlaufende Krieg in Gaza, das sieht nicht nach einem guten Verhandlungsklima für neue Geiselfreilassungen aus.
Nein, das ist es auch nicht. Und man muss auch hier die Hamas wiedergeben, die eben gestern auch unmittelbar nach dem Angriff gesagt hat, dass jetzt die Verhandlungen, die ja auch im Hintergrund permanent laufen über eine mögliche neue Waffenruhe, über eine erneute Freilassung von Geiseln, dass die jetzt erst einmal auf Eis gelegt worden sind. Also das ist für die Ausgangssituation im Gazastreifen natürlich keine gute Ausgangssituation, aber man muss dann auch auf der anderen Seite sagen, die Israelis ziehen das durch, was sie angekündigt haben. Sie wollen weltweit diejenigen, die für sie mitverantwortlich sind für diesen Angriff am 7. Oktober, für diesen verheerenden Angriff mit so vielen Toten. Sie wollen die zur Rechenschaft ziehen und der aktuelle Chef des Mossad, also des Auslandsgeheimdienstes, der hat heute bei einer Beerdigung eines früheren Mossad-Chefs gesagt, das wird so sein wie 1972 nach den Anschlägen von München. Wir werden, auch wenn es Jahre dauert, die führenden Hamas-Leute weltweit suchen und eliminieren.
Einschätzungen von Tel Aviv-Korrespondent Julio Segador. Heute ist der vierte Todestag des mächtigen iranischen Generals Soleimani, der 2020 auf Anordnung von Donald Trump von einer US-Drohne getötet wurde. Heute wurden an seiner Grabstelle in der Stadt Kerman bei 2 Explosionen mehr als 100 Menschen in den Tod gerissen. Die Hintergründe sind noch ungewiss. Karin Senz berichtet.
Am Nachmittag herrscht Chaos um den Friedhof der Stadt Kerman im Südosten des Iran. Innerhalb weniger Minuten gibt es 2 Explosionen, während hunderte Menschen auf dem Friedhof sind. Denn es ist ein besonderer Tag, der vierte Todestag von Qasem Soleimani, dem früheren General der mächtigen Revolutionsgarden im Iran. Sie haben ihm bei einer Zeremonie gedacht. Soleimani kam genau am 3. Januar 2020 im Irak ums Leben bei einem Drohnenangriff, vermutlich durch die USA. Die Opferzahlen steigen praktisch minütlich. Viele Verletzte sind in einem kritischen Zustand. Bilder von den Anschlagsorten zeigen Gehwege voller Blut, beschädigte Fahrzeuge und zerfetzte Kleidungsstücke. Sicherheitskräfte sperren den Pilgerort ab. Krankenhäuser wurden in Alarmbereitschaft versetzt. Vizepräsident Mohamed Mokhber versichert im Fernsehen, dass die Terrorgruppen und ihre Unterstützer im In- und Ausland den Preis für dieses Verbrechen zahlen würden. Innenminister Ahmad Wahidi kündigte eine entschiedene Reaktion an. Die Polizeikräfte würden diejenigen, die diese Verbrechen begangen haben, zur Rechenschaft ziehen. Wahidi sagte, die meisten Menschen seien bei der zweiten Explosion ums Leben gekommen. Bestätigt sich der Terrorangriff, wäre es der tödlichste in der rund 45-jährigen Geschichte der Islamischen Republik. Bis jetzt gibt es niemanden, der sich dazu bekannt hätte. Währenddessen zeigt das iranische Staatsfernsehen Verletzte, die herumirren, Helfer, die mit Tragen Menschen abtransportieren und schwarze Leichensäcke in einer Halle, einer neben dem anderen. Die Explosionen erschüttern den Iran in einer Zeit immenser Anspannung. Nach dem Terrorangriff der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas auf Israel hat sich die Sicherheitslage im gesamten Nahen Osten massiv verschärft. Morgen soll es im Iran eine nationale Trauerfeier geben.
Wie konnte es zum fatalen Zusammenprall auf dem Flughafen Rollfeld gestern in Tokio kommen? Dass sich dort Flugzeuge kreuzen, das zu verhindern, ist die wichtigste Aufgabe der Lotsen. Aber man muss ihnen auch folgen. Jennifer Johnston über neue Erkenntnisse der Unfalluntersucher.
Das Flugzeug der Küstenwache habe keine Starterlaubnis gehabt, hätte sich zum Zeitpunkt des Unglücks also nicht auf der Start- und Landebahn aufhalten dürfen. Das zeige die Auswertung der Kommunikationsdaten, die das japanische Verkehrsministerium veröffentlicht hat. Aus dem Funkverkehr zwischen den Flugzeugen und der Flugkontrolle gehe zudem hervor, dass die Passagiermaschine mit fast 400 Personen an Bord eine Landeerlaubnis erhalten hatte. Zuvor hatten beide Seiten erklärt, sie hätten von der Luftsicherheit grünes Licht bekommen. Die Ermittlung der genauen Umstände des Unglücks geht weiter. Bisher sei nur der Flugschreiber der Küstenwachenmaschine gefunden worden. Nach der Blackbox der Passagiermaschine werde weiter gesucht. Alle Personen an Bord des Passagierflugzeugs konnten gestern über Notrutschen gerettet werden. Die Evakuierung habe fast unmittelbar nach dem Stillstand des Flugzeugs begonnen und wurde erleichtert, weil die Passagiere wie aufgefordert ihre Gepäckstücke an Bord gelassen hätten. Das Passagierflugzeug der Japan Airlines war gestern kurz nach der Landung mit einer Maschine der Küstenwache zusammengestoßen. Beide Flugzeuge gerieten in Brand. Während alle 379 Personen an Bord des Passagierflugzeugs vom Typ Airbus A350 die brennende Maschine ohne lebensgefährliche Verletzungen verlassen konnten, kam für 5 Menschen an Bord des Flugzeugs der Küstenwache jede Hilfe zu spät. Nur der Pilot konnte sich schwer verletzt aus der Maschine retten.
Mit einem spektakulären Vorfall war die dänische Polizei in der Silvesternacht konfrontiert. 2 Kinder, 10 und 13 Jahre alt, über die es in der Hamburger Gastrounternehmerfamilie Block einen Sorgerechtsstreit gibt, wurden von Unbekannten in ein Auto gepackt. Ihr Vater, bei dem sie sich im Süden Dänemarks aufhielten, wurde zuvor zusammengeschlagen. Gestern meldete sich dann die Mutter der Kinder und teilte mit, die Kinder sind bei mir, es geht ihnen gut. Tim Dietrichs hat die Vorgänge für die ARD recherchiert und kennt auch die Hintergründe des Familienstreits. Was hat sich denn nun Silvester in Dänemark abgespielt?
Naja, also klar ist, dass 2 der Kinder um kurz nach Mitternacht in der Silvesternacht entführt wurden. Die mutmaßlichen Täter waren in Autos mit deutschen Kennzeichen unterwegs. Zeugen sprechen von 8 dunkel gekleideten Personen, das ist aber alles noch nicht bestätigt. Was die Kinder in den nächsten Stunden darauf erlebt haben, das ist alles nicht klar, ob sie die Entführer vielleicht sogar kannten. Klar ist nur, als nächstes waren die Kinder dann irgendwann bei ihrer Mutter Christina Block. Der NDR hatte auch Kontakt mit der. Den Kindern soll es soweit gut gehen, hat sie auf NDR-Anfrage gesagt. Auch die Hamburger Polizei war bereits bei der Familie und hat nach dem Zustand der Kinder geschaut. Zunächst sieht es so aus, als würden die Kinder bei ihrer Mutter bleiben.
Jetzt blicken wir einmal, bevor wir auf das weitere Geschehen blicken, auf den Hintergrund dieser Geschichte. Wer streitet schon wie lange um diese Kinder und wer hat das Sorgerecht?
Naja, im August 2021 waren die Kinder bei ihrem Vater in Dänemark zu Besuch. Soweit, so normal. Der Vater hat die Kinder danach aber nie wieder zurück zu seiner Mutter nach Hamburg gebracht. Er soll auch jegliche Besuche der Mutter unterbunden haben, heißt es. Kurz darauf forderte das Oberlandesgericht Hamburg dann die Rückführung der Kinder zu ihrer Mutter. Die dänischen Behörden haben das Urteil aber nie vollstreckt. In der Zwischenzeit sorgte der Großvater Eugen Block, Gründer der Steakhouse-Kette Blockhaus, für Schlagzeilen. Er ist nach Dänemark gefahren und hat die sofortige Rückführung der Kinder gefordert. Das alles aber vergeblich. Zuletzt kam es dann in Dänemark zu einem Gerichtsurteil. Da hat ein Gericht nämlich entschieden, dass die Kinder zwar rechtswidrig in Dänemark sind, sie aber zunächst trotzdem bei ihrem Vater bleiben sollen. Und dann kam es in der Silvesternacht eben zu dieser mutmaßlichen Entführung.
Ist denn denkbar, ja, dass da jemand eine Entführung beauftragt hat? Und wäre das von der Körperverletzung jetzt mal ganz abgesehen als Entführung strafbar, wenn die Kinder nun bei der Mutter sind?
Naja, strafbar ist das Ganze natürlich schon. Es muss jetzt einfach geklärt werden, ob die Mutter in die Rückentführung der Kinder involviert war oder ob sie diese vielleicht sogar in Auftrag gegeben hat. Aber selbst wenn ihr das nachgewiesen werden könnte, ist nicht klar, dass sie die Kinder verlieren würde, denn sie hat nach deutscher Justiz ja das Sorge- und Aufenthaltsrecht. Das heißt, das erste Vergehen hat der Vater begangen, indem er seine Kinder vor 18 Monaten nicht zurück zu seiner Mutter gebracht hat. Solche Fälle der mutmaßlichen Rückentführung sind aber sehr, sehr selten und meistens extrem komplex, sagte mir ein Experte in der Recherche. In diesem Fall macht es das Ganze sogar noch mal komplexer, weil die Kinder einfach so lange, mehr als 1,5 Jahre bei ihrem Vater waren. Die Kinder hatten ja auch einen Alltag in Dänemark. Deutsche Gerichte werden jetzt also wohl noch mal komplett neu bewerten müssen, wo es die Kinder besser haben und ob sie dann zukünftig in Deutschland oder Dänemark leben werden, sagt der Familienrechtsanwalt Peter Junggeburt.
Normalerweise wird in Kindesentführungsfällen nicht das Kindeswohl geprüft, aber in Fällen einer Rückentführung hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, das sind so juristische Ausnahmefälle, also die Gesetze sind nicht dafür konzipiert, dass dann eine Kindeswohlprüfung stattfindet und man sich dann dafür interessieren wird, ob die Kinder denn hier in Deutschland leben wollen und ob sie nicht lieber beim Vater in Dänemark leben wollen.
Der Familienrechtsanwalt Peter Junggeburt, wer ermittelt eigentlich in der Sache? Die dänische Polizei, die Hamburger Polizei?
Aktuell ermitteln sowohl die Einsatzkräfte in Dänemark, immerhin fand da ja wohl eine Entführung und eine Körperverletzung statt, aber auch die Polizei in Hamburg war schon aktiv. Die mussten natürlich feststellen, in welchem Zustand die Kinder jetzt sind. Wie genau die Ermittlungen jetzt aber weitergehen, ist momentan sehr, sehr schwierig zu sagen. Solche Fälle gibt es einfach sehr, sehr selten. Da konnten mir auch die Experten nicht so einen genauen Ablauf schildern.
NDR-Reporter Tim Dietrichs am Ende der Themen des Tages am 3. Januar.